Herzlich willkommen beim Visora-Podcast. Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für smarte Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Benedikt, Dennis und Dominik von der Visora sprechen für euch miteinander über wichtige Versicherungs- und Finanzthemen. Sie liefern euch Plan A, damit ihr Plan B nicht braucht. Los geht's mit der neuen Folge und euch viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visora-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das letztlich jeden betrifft, aber meistens sehr lange, viel zu lange eigentlich aufgeschoben wird. Das Thema Altersvorsorge. Ja, viele Menschen wissen zwar, dass sie dort privat vorsorgen müssen. Die Problematik ist mittlerweile tatsächlich allseits bekannt, aber es wird sich trotzdem immer noch damit sehr schwer getan, ins Handeln zu kommen. Warum das vielleicht so ist und welche Probleme es generell vielleicht auch im Bereich der Altersvorsorge in Deutschland gibt, darüber wollen wir heute sprechen. Ja, und zwar zusammen mit Dennis spreche ich darüber und sage an der Stelle einfach auch, Dennis, schön, dass du da bist.
Moin, Benedikt. Ja, vielen lieben Dank und ich freue mich auch, dass wir heute mal ein Thema anfassen, das aus unserer Sicht als Berater wahrscheinlich als eins der dringlichsten Themen in Deutschland gilt. Ich denke, das erleben wir ständig in unserem Beratungsalltag und werden am häufigsten damit konfrontiert, wenn es um die Themen Rentenvorsorge, Berechnung der Rentenlücke oder auch den Vermögensaufbau geht. Von daher finde ich es schon sehr schlüssig, dass wir heute mal eine Podcast-Folge aufnehmen zu diesem Thema. Und in Zukunft werden sicherlich noch viele weitere folgen, weil das heute einfach nur mal ein kurzer Überblick, ein kurzer Erfahrungsaustausch ist. Also lass uns dazu doch einfach gerne loslegen.
Ja, lass uns das machen. Das klingt doch sehr gut. Und ja, wie du gesagt hast, wir verschaffen einfach mal einen Überblick, auch erstmal ganz unabhängig von irgendwelchen Lösungswegen, Produkten und Ähnlichem, sondern es geht ja um die Sensibilisierung zu dem Thema. Denn Altersvorsorge wird jeden treffen. Wie vielleicht ein Lösungsansatz dazu aussehen kann, da gibt es natürlich am Ende verschiedene individuelle Wege. Und ich würde sagen, um die Basis zu schaffen, starten wir mal, wie es so üblich wäre, mit der grundsätzlichen Ausgangssituation. Wie steht es denn so im Generellen um die Altersvorsorge in Deutschland?
Also grundsätzlich kannst du sagen, dass die Altersvorsorge in Deutschland auf drei Schichten basiert. Du hast einmal die gesetzliche Rentenversicherung, dann die betriebliche Altersvorsorge und die sogenannte private Vorsorge. Das Problem ist aber, dass sich viel zu viele Menschen zu stark auf die gesetzliche Rente verlassen, obwohl diese alleine nicht ausreicht und den bisherigen Lebensstandard im Alter auf keinen Fall aufrechterhalten kann. Vor allem ist das Problem, dass viele teilweise gar nicht wissen, was ihre jährliche Renteninformation, die jeder von uns einmal im Jahr kriegt, bedeutet und wie diese Zahlen eigentlich zu lesen sind. Im Grunde gibt es halt mehrere Erfassung genannte Werte. Die gesetzliche Rente zum jetzigen Zeitpunkt, die hochgerechnete gesetzliche Rente sowie die angesammelten Rentenpunkte, die man sich entweder alleine oder gemeinsam mit seinem Arbeitgeber erarbeitet hat. Diese Rentenpunkte dienen dann zur Berechnung der gesetzlichen Rente. Und den Menschen ist leider in den wenigsten Fällen bewusst, dass es sich bei der Angabe nur um eine Bruttorente handelt. Das heißt, dass Steuer- und Krankenversicherung noch zum Abzug kommen und eigentlich der wichtigste Punkt, eine Inflationsbereinigung hat nicht stattgefunden in dieser Berechnung. Zwar steigen die Renten an, wenn diese in der Ausfallphase sind, aber leider gibt es keine Anpassung in der meist längeren Ansparzeit, sodass die Rentenlücke halt deutlich höher ist, als viele vermuten, wenn sie auf ihre Renteninformation blicken. Das heißt, diese Renteninformation ist schön als Basiswissen für sich zu haben und wenn man sie richtig interpretiert, kann man auch vernünftig damit arbeiten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, erhalten die meisten Leute diese Renteninformation, blicken vielleicht einmal drauf und dann wird sie im besten Fall abgeheftet, bis die nächste kommt und die dann oben aufgeheftet wird. Und da beginnt eigentlich auch unsere Arbeit, dass wir da schon starten zu erklären, wie diese Renteninformation eigentlich zu lesen ist.
Ja, da hast du natürlich recht. Das würde ich gleich gern einmal konkretisieren. Ich kann vielleicht von meiner Seite ergänzen, wir haben genau die drei Schichten der Altersvorsorge. Als ich das Thema mal irgendwann vor Urzeiten gelernt habe, da sprachen wir noch von den drei Säulen. Ja, und man sieht so in der Bildsprache, merkt man halt auch immer, über den Verlauf aus den End-90ern, 2000er bis heute, wie sich dieses Thema Altersvorsorge verändert hat. Früher hat man immer von Zusatzrente, Bonusrente, Ähnlichem gesprochen. Dann war es die Rentenlücke, eine kleine Lücke. Dann wurde aus der Lücke ein Loch. Irgendwann ab den 2008ern, 2009ern kam erstmalig irgendwo in der Presse das Wort Altersarmut auf. Und heute sind wir bei den Flaschensammlern. Also das ist auch immer so ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen über Sprachmuster bewusst wird, wie eigentlich das Problem immer größer wird, keiner es ganz klar anspricht, aber man durch Begrifflichkeiten und Worte merkt, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Von daher, auch da findet das Ganze unbewusst statt, ebenso wie dieses Inflationsthema, was du erwähnt hast. Früher gab es nicht mal diesen Punkt der Inflation letztlich im Rentenbescheid, in der Renteninformation, wo er jetzt ja mittlerweile versteckt, aber immerhin zu finden ist. Von daher spannende Entwicklung. Aber zurück zum Anfang, weg vom Allgemeinen zum etwas Konkreteren. Es gibt ja auch Durchschnittszahlen, was das in Euro bedeutet. Und ja, dann nenn uns doch mal vielleicht die konkreten Zahlen zu dem, was wir uns gerade theoretisch so angehört haben.
Ja, kann ich gerne machen. Aber ich möchte auch einmal ergänzen, auch dieses Drei-Säulen-Modell, von dem du gesprochen hast, damit bin ich ja sozusagen als Jahrgang 85 groß geworden. Und als der Wechsel stattgefunden hat vom sogenannten Drei-Säulen-Modell zum Drei-Schicht-Modell, da wurde uns das, um auf diese Bildsprache zu kommen, auch erklärt, dass halt eine Säule der Altersvorsorge sozusagen wegbricht, sprich die gesetzliche Rente, auf die jetzt nicht mehr so sehr Verlass ist, weil das Rentenniveau halt sinkt. Und das fand ich auch ganz faszinierend zu sehen. Dann wird halt einfach ein neues Modell geschaffen, hört sich erstmal wieder besser an und ist wieder ein bisschen ausgeglichener. Und auch was du angesprochen hast, dass das Thema der Altersarmut so langsam in den Medien stattfindet. Also ich hatte auch schon ältere Zeitungsberichte gesehen, wo dieses Thema auch schon in den 90ern angesprochen worden ist, in den 2000ern. Aber so richtig beschäftigen tut sich damit halt niemand oder diese Pressemitteilungen werden nicht wirklich wahrgenommen und sie rütteln auch niemanden wach. Erst neulich hatte ich wieder einen Presseartikel gesehen, 45 Jahre gearbeitet, in die Rente eingezahlt und die Person, die Rente bezogen hat, ist plötzlich total schockiert, dass die Rente, auf die sie sich verlassen hat, halt zum Leben, für den jetzigen Lebensstandard halt nicht ausreicht, weil alleine die Miete schon so teuer ist, und die ganze Rente alleine für Miete aufgewandt werden muss und zum Leben halt gar nichts mehr reicht. Und das ist sehr faszinierend zu sehen, dass vor allem mit großen Schlagzeilen immer irgendwie gearbeitet wird, aber von der Bevölkerung wird es mehr oder weniger ignoriert oder einmal gelesen und am nächsten Tag ist es wieder vergessen und es betrifft mich halt nicht. Aber komme ich nun zu deiner Frage, was die konkreten Zahlen angeht, dass man auch nochmal ein ungefähres Verhältnis irgendwie für sich bekommt, erstmal unabhängig, was die Leute da draußen verdienen, wenn sie diesen Podcast hören. Also aktuell ist es wirklich so, dass der Rentenversicherungsbericht eine durchschnittliche monatliche Altersrente vorgibt von circa 1.100 Euro brutto. Dabei gibt es natürlich deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer erhalten im Schnitt rund 1.330 Euro brutto, während Frauen leider nur durchschnittlich 981 Euro monatlich brutto gesehen bekommen.
Ja, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied und naja gut, ja landläufig, begrifflich zumindest ja auch unter diesem Gender Pension Gap bekannt, aber nicht unerheblich.
Nee, absolut. Also da können wir den Gender Pay Gap auch mit einbeziehen, der auch eine ganz große Rolle in dieser Betrachtungsweise spielt. Denn wenn man sich diesen deutlichen Unterschied halt mal anschaut, dann liegt das natürlich so ein bisschen in der Historie und an Gründen wie zum Beispiel Teilzeitbeschäftigung von Frauen, geringeres Einkommen oder auch Erwerbsunterbrechungen, zum Beispiel wegen Kindererziehung. Aber unabhängig davon zeigen diese Zahlen halt, für viele Menschen wird die gesetzliche Rente alleine nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard halten zu können und so in Würde zu altern.
Ja, vielleicht da mal kurz einen Exkurs auch eingeschoben aus der Beratungspraxis. Das ist mit ein Grund, warum ich tatsächlich Paaren, also zumindest wenn sie längerfristig zusammen sind und ich sag mal eine Zukunft miteinander planen, ganz unabhängig, ob verheiratet, nicht verheiratet oder in welcher Lebenskonstellation, ja generell immer empfehle, dass die Altersvorsorgeprodukte als erstes primär für die Frau abgeschlossen werden. und dass der Mann im Zweifel dazu zahlt oder ähnliches, weil zwei Teile, für mich damit immer zwei Fliegen oder vielleicht auch drei mit einer Klappe geschlagen werden. Erstmal statistisch und lebenserwartungstechnisch und ähnliches lebt die Frau länger. Das heißt, wenn alle beiden wirklich miteinander alt werden, dann ja, haben sie halt auch länger was davon und es kommt später nicht irgendwie zu einer anteiligen Kürzung wegen Todesfall, Witwenrente und ähnlichem. Und zum anderen eben auch dieses, naja, dieses zwangsläufige Loch, egal wie sehr man sich Arbeiten aufteilt und wie man das heute strickt, dass die Frau trotzdem immer ein wenig mehr bei der Kindererziehung ausfällt, vielleicht weniger Karriere machen kann und ähnliches, dass sie dann dafür an der Stelle gut versorgt ist. Naja, und sollte es vielleicht im Leben nicht ideal laufen und man sich wieder trennen, dann gibt's natürlich den Versorgungsausgleich. Dann kriegt der Mann etwas. Vieles wird aber ihr halt noch zugerechnet. Das ist dann einfach ein bisschen fairer aufgeteilt, weil er konnte ja trotzdem weiter Karriere machen. So dem Grunde nach. Ja, und gut. Die dritte Lösung ist halt einfach, ja, man hat dann halt trotzdem im Gesamthaushalt natürlich irgendwo eine bessere Vermögensverteilung, als dass sie bei einem gebündelt ist. Eben auch im Falle von Todesfall und. Aber das führt ja zu weit, das gehört in die Beratung mit hinein, fiel mir nur jetzt gerade bei dem Thema irgendwie ein, dass das einfach auch oft vergessen wird, wenn Altersvorsorgeberatung gemacht wird, dass meistens, gut, entweder machen beide gleichberechtigt irgendwelche Verträge oder die Regel ist halt, wenn sie nicht verdient, sie weniger verdient und ähnliches, naja, der ihr Mann jetzt in diesem klassischen Modell, ja, die Verträge abschließt und dann quasi auch der Altersvorsorgeversorger ist, obwohl es andersrum viel, viel sinnvoller und auch viel, viel gerechter aufgrund eben dieses ja, Lebenseinschnittes ist. Aber gut, zurück zu deinen Zahlen nochmal. 1.100 durchschnittliche Rente, 1.330 beim Mann war es, 981 genau war es irgendwie bei der Frau. Das hatten wir jetzt ja unterschiedstechnisch und den Pay Gap besprochen. Und neben diesem Thema der Rentenhöhe, redet man ja auch immer davon, ich sag mal, dass das Rentensystem generell überarbeitungsbedürftig ist, vielleicht kaputt ist, so gar nicht mehr funktionieren kann. Naja, und da kommt immer dieses landläufig natürlich 100-mal in allen Kontexten, die irgendwie mit Sozialversicherungssystemen zu tun hat, dieses Schlagwort demografischer Wandel ins Spiel. Was hat's damit für die Rente ganz konkret auf sich?
Ja, ich drücke es mal ganz einfach aus. Unser Rentensystem in unserem Sozialsystem funktioniert halt nach dem sogenannten Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die aktuell arbeitende Generation finanziert im Grunde mit ihren Beiträgen die Renten der heutigen Rentner. So, das hat eine ganze Zeit lang super gut funktioniert. Ich glaube, statistisch gesehen war es mal so, dass wir 4 oder 5 arbeitende Personen hatten, die für einen Rentner aufgekommen sind. Korrigiere mich gerne. Ich glaube, aktuell sind wir noch im Verhältnis 2:1 und 2035 oder so ist dann das Verhältnis ungefähr bei 1:1. Und wenn wir da jetzt nur mal entgegenstellen, dass wenn ein Normalverdiener mit seinem Arbeitgeber knappe 3, 4, 5, 600 Euro monatlich von seinem Arbeitslohn in die Rentenkasse einzahlt und auf der anderen Seite soll dafür aber eine Rente von 1.500, 2.000 Euro finanziert werden, dass das halt nicht aufgehen kann. Und da gehe ich jetzt nicht auf das Anlagesystem der gesetzlichen Rente ein, sondern allgemein mal ausgesprochen. Das Problem an dieser ganzen Sache, wie eben schon teilweise erwähnt, ist, dass sich dieses Verhältnis arbeitende Generation zu Rentnern halt in Deutschland deutlich verändert hat. Früher hatten wir einfach mehrere Erwerbstätige auf einen Rentner. Heute werden die Menschen, auch Gott sei Dank gesagt, älter und gleichzeitig werden weniger Kinder geboren. Die Menschen werden älter, haben eine höhere Lebenserwartung, was natürlich auch an der Wissenschaft liegt und an der medizinischen Forschung, bessere medizinische Versorgung. Und man muss auch sagen, dass viele Menschen im Laufe des Erwerbslebens viel besser mit ihrer Gesundheit umgehen, bessere Ernährung, Sport treiben, weniger rauchen. Grundsätzlich gesünder und dies führt halt dazu, dass sie Menschen länger leben und in der Endbetrachtung dann natürlich auch länger Rente beziehen müssen, die dann bis zu dem jeweiligen Todestag ausreichen sollte. Das alles hat halt dazu geführt, dass wir deutlich weniger Beitragseinnahmen haben im Vergleich zu den Betriebsausgaben und dieses Defizit wird halt schon seit Jahren und ich glaube auch schon seit Jahrzehnten durch Steuereinnahmen gestützt. Ich meine ganz grob, bitte nagelt mich nicht fest, sind es aktuell um die 130 Milliarden Euro in Deutschland. Und um das mal in ein Verhältnis zu setzen, das ist ungefähr 1/4 vom aktuellen Bundeshaushalt. Das heißt, alle Steuereinnahmen, die genutzt werden, um für Bildung, Sozialsysteme, für Militärausgaben, Strukturprogramme etc. Das ganze Geld, davon geht ein Viertel halt in unser Rentensystem. Und dieses Geld ist dafür im Grunde überhaupt nie vorgesehen gewesen, weil das Umlageverfahren ursprünglich mal funktioniert hat und jetzt halt nicht mehr funktioniert.
Ja, ja, das ist nachvollziehbar. Ich sag mal, so ein Wandel setzt so ein System, was aus einer anderen Zeit kommt und aus anderen Lebensumständen, natürlich auch immens unter Druck. Und naja, du hast so Dinge langläufig genannt, was die Leute ja auch heute machen. Ich glaube, dass der große Überbegriff, Trendwort ist Longevity, dieses Langlebigkeit und gesund, lange leben und alt werden und fit sein. Das wird es ja vermutlich, ist ja schön, dass es so kommt. Ich meine, freue ich mich ja auch, wenn dem so ist. Das wird aber natürlich ein solches System noch weiter unter Druck setzen.
Ja, absolut. Es wird auf jeden Fall eine Folge sein und deshalb wird auch seit Jahren immer wieder betont, dass die gesetzliche Rente zwar eine wichtige Basis in Deutschland bleiben wird, aber ohne zusätzliche private Vorsorge wird es halt nicht ausreichen. Es wird nicht funktionieren. Und ohne ein Bashing zu betreiben, ich sehe auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten keinen wirklichen Reformwillen seitens der Politik. Das hat unterschiedlichste Gründe. Ich glaube, der einfachste Grund ist, dass eine der größten Wählerschaften, die auch wählen gehen, Ü50, Ü60 sind und das Thema Rente diese natürlich ganz aktiv auch betrifft. Und so wird es, denke ich mal, auch erstmal in Zukunft sein. Im Endeffekt muss halt jeder für sich privat vorsorgen und Geld von heute für morgen zurücklegen, so sehr es auch wehtut.
Ja, ein bisschen Eigenvorsorge schadet da nicht. Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber wenn wir mal in unsere, ja, vielleicht auch in unseren Beratungsalltag schauen, aber vor allen Dingen auch das, was viele Studien hergeben, dann ist ja die Realität eigentlich eine andere, so sinnvoll und logisch das wäre. Aber viele Menschen sorgen ja kaum bis wenig privat vor, manchmal auch so in so einer Alibi-Geschichte oder das Eigenheim ist die Vorsorge, oder? Also es werden viele Dinge genannt, die vielleicht dafür gedacht sind, aber richtig damit beschäftigt oder wirklich auch mal eine vernünftige Ruhestandsplanung mit Lückenberechnung, wie wir es ja auch anbieten im Rahmen unseres Konzeptes, wurden nie vorgenommen. Warum fällt das vielen so schwer, naja, sich der Realität zu stellen, zu sagen, ich muss da einfach auch was machen?
Ich glaube einfach, dass es dort mehrere Gründe gibt. Die Gründe haben sich auch im Laufe der Jahre, ich mache das ja jetzt auch schon seit 16, 17 Jahren, verschoben. Darauf können wir dann auch nochmal eingehen. Aber ein wichtiger Faktor ist, dass das Thema an sich super komplex ist, wenn man das wirklich mal von Anfang bis Ende durchrechnet, durchbetrachtet. Altersvorsorge wirkt halt auch für viele Menschen total abstrakt und liegt halt oft Jahrzehnte in der Zukunft. Das heißt, ich muss heute mit Anfang 20, Mitte 20, Anfang 30 darüber nachdenken, was muss ich denn tun, um in 30, 40, 50 Jahren entsprechend Geld an der Seite zu haben. Ein weiterer Punkt ist Unsicherheit. Es gibt viele unterschiedliche Produkte, es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen und auch widersprüchliche Informationen. Das führt halt einfach dazu, dass manche Menschen lieber gar nichts machen, weil sie Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen und das ganze Thema halt sich immer weiter in die Zukunft verlagert. Und das führt halt zu deutlichen Problemen, wenn man irgendwann doch mal auf die Idee kommt, ich möchte das Problem für mich lösen, weil Zeit einfach einer der wichtigsten Faktoren ist, unabhängig von irgendeiner Produktwahl.
Definitiv, definitiv. Ja, und neben dieser Unsicherheit und widersprüchlichen Informationen gibt es manchmal natürlich auch widersprüchliche Lebensmodelle. Ich sage das gerade zu einem Schmunzeln. Aber viele sagen ja immer, ich beschäftige mich auch damit nicht, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich so alt werde und jetzt und wie auch immer. Gleichzeitig aber halt vieles dafür tun, dass sie sehr gesund leben mit Fitnessstudio, gesunder Ernährung, Supplements und was es nicht alles gibt, wo ich immer sage, ey, dann spar dir das Geld, mach richtig Party, genieß das Leben, ja, rauchen, feiern und sonstiges, weil ansonsten fühlst du dich später im Alter ein bisschen doof, wenn nicht genug Geld da ist, ja, also das ist manchmal auch sehr interessant. Aber unabhängig, glaube ich, trotzdem von diesen komplexen Themen und dass man verwirrt ist, unsicher ist, nicht weiß, was man tun soll, ist es wahrscheinlich natürlich auch ganz oft ein wirtschaftlicher Faktor.
Ja, absolut. Also viele Menschen haben das Gefühl, gar keinen finanziellen Spielraum für Vorsorge zu haben. Du hast aktuell und auch schon in den letzten Jahren die deutlich steigenden Lebenshaltungskosten, die Mieten steigen an oder halt die Inflation, die Geldentwertung führt dazu, dass am Monatsende einfach weniger übrig bleibt. Ob nun das Streaming-Abo sich verteuert hat, ob es der Beitrag für das Fitnessstudio ist, wenn wir Richtung Lebensmittel schauen, Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte. Es ist alles teurer geworden in den letzten Jahren und man merkt es auf jeden Fall im Portemonnaie, unabhängig davon, wie viel man verdient. Klar tut es jemandem, der 1.500 Euro netto verdient, deutlich mehr weh als jemand, der 4.000 Euro netto verdient, aber alle merken es auf jeden Fall. Wenn dann gleichzeitig unklar ist, wie viel man überhaupt sparen müsste, wirkt das Thema schnell überfordernd. Und hier sehe ich halt auch den größten Problempunkt und den größten Ansatz. Wie du vorhin schon erwähnt hast, in unserer Konzeptberatung zäumen wir das Pferd halt von hinten auf. Das heißt, wir gucken wirklich, wie ist die aktuelle Situation, wie ist das Einnahmenverhältnis zum Ausgabenverhältnis, welche Erwartungen an der gesetzlichen Rente hat jemand später, wenn er denn wirklich durcharbeiten sollte, nicht ausfallen sollte etc. Wir rechnen ja dann schon immer relativ positiv, um halt wirklich eine Rentenlücke zu berechnen. Und diese benötigt man einfach als Ausgangssituation, damit man überhaupt ein Ziel vor Augen hat und weiß, okay, das und das fehlt mir und jetzt müssen wir halt schauen, wie komme ich zu der Lösung. Weiterhin ist es problematisch, wenn man sich halt erst spät mit dem Thema auseinandersetzt, zum Beispiel mit Anfang 40, Mitte 40. Grund dafür ist, es ist einfach viel, viel deutlicher, sein Ziel dann noch zu erreichen, wenn es überhaupt noch möglich ist, als wenn es in den 20ern, Anfang der 30er ist. Natürlich tut es weh, bei Inflation seinen Konsum Geld zurückzubehalten und langfristig zu sparen bzw. zu investieren. Aber es muss halt jedem klar sein, dass irgendwann das Arbeitseinkommen wegfällt und man dann mit dem lebt, was man sich erarbeitet hat. Und wenn man auch nur annähernd seinen gewohnten Lebensstil beibehalten möchte, muss man sich mit diesen Themen beschäftigen und in die Umsetzung kommen. Und auch da aus der Praxis heraus, wie du das vorhin schon angesprochen hast, ich habe da auch ganz häufig, ja, der Staat lässt uns ja nicht alleine. Wenn ich nicht genug Rente habe, dann gibt es ja noch eine Art Grundsicherung. Und jetzt nur mal auf das Thema bezogen, dass alle Sozialkassen im Grunde ein Defizit aufweisen, sei es die Pflegekasse, Krankenkasse, Rentenversicherung, dann würde ich nicht darauf wetten, dass 15, 20, 25, 30 Jahren dieses System, dieses Auffangnetz, was nun auch sehr minimal ist, aber es gibt es noch, dass das dann noch Bestand hat und dass man sich auch darauf noch irgendwie verlassen könnte. Also ich glaube, das ist sehr problematisch, wenn man sagt, okay, der Staat wird in jedem Fall irgendwie für mich sorgen. Das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr so stattfinden und ja, wird nicht mehr so bleiben.
Ja, da bin ich ja direkt bei dir. Ich sag mal so, wir sind ja, wie man immer landläufig sagt, hängen wir ja 10, 15 Jahre der amerikanischen Entwicklung hinterher und meistens trifft dann ein ähnlicher Zustand auf Deutschland zu und auf Europa. Wir sind etwas anders aufgestellt von den Sozialsystemen, aber dem Grunde nach, wenn wir in das gelobte Land in Anführungsstrichen und ins glorreiche Amerika schauen, wie in den großen Städten, Ballungsgebieten halt, wie viele Leute dort jetzt schon, ja, ich sag mal, auf der Straße, in irgendwelchen Zeltstädten, Wohnwagensiedlungen und ähnliches Leben und die größte Konjunktur dort auch die Suppenküchen haben, ja, dann wollen wir nicht hoffen, auf gar keinen Fall, dass das ein Bild für uns wird, aber oft ist das halt eben so ein Nachzug und wie du schon gesagt hast, wenn in 20, 30 Jahren die Kassen vielleicht leer sind, dann gibt es eben halt keine soziale Unterstützung mehr, naja, und dann sind das eben die Dinge, die dann auf einmal sichtbar werden und vielleicht auch unser Stadtbild prägen. Deswegen sage ich den Leuten immer das, was du schon auch richtig gesagt hast, einfach zusammengefasst geht es darum, vielleicht jetzt ein bisschen Verzicht, das geht gar nicht um viel, ein bisschen Verzicht zu üben, um dann in so einer Linie gleichmäßig ins Alter durchzulaufen, statt jetzt gar keinen Verzicht und dann später in ein riesiges Loch zu fallen, was vielleicht unkalkulierbar wird. Ich glaube aber, neben den von dir genannten Gründen, also ich sag mal, dass das Finanzielle, die Unsicherheit und ähnliches, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem, weil das Thema, naja, Finanzbildung ist jetzt ja auch nicht super weit verbreitet in unserer Gesellschaft, weil wenige Lust haben, sich damit, ich würde Gott sagen, in letzter Zeit besser, merke ich, aber wenige Lust haben, sich damit zu beschäftigen und B, ist ja im klassischen Alltag, ob Schule oder auch Elternhaus und ähnliches, oft gar nicht vorkommt? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, das ist ein ganz großes problematisches Thema in meinen Augen. Es ist gefühlt auch nicht gewollt und man muss einfach nur in die Werbebranche gucken. Wenn ich dort jetzt, aktuell läuft wieder von irgendeiner Bank eine Werbung und man wird tituliert, wenn man irgendwie für den Urlaub oder für etwas Besonderes Geld ausgeben möchte, dann kann man ja ganz smart, ganz schnell einen Kredit aufnehmen und man ist dann die sogenannte Kreditrakete. Das suggeriert natürlich, dass das irgendwie positiv behaftet ist. Und das setzt eigentlich schon sehr gut bei dem Thema Finanzbildung irgendwie an, weil für Kredite zahlt man halt horrend Zinsen und für seinen Kurztrip, Urlaub, 2.000, 2.500 Euro plus vielleicht, ich möchte mir nochmal ein Motorrad kaufen, dann nehme ich halt 13.000, 14.000 Euro auf, zahlt man halt horrende Zinsen und das Ganze kostet unfassbar viel mehr Geld, als wenn ich auf die Idee kommen würde, ich möchte diese ganzen Dinge haben und dann fange ich an, dafür mit System zu sparen. Es dauert ein bisschen länger, aber wenn man vorher seine Ziele festgelegt hat, ist das halt unproblematisch möglich mit ein bisschen Disziplin. Und man verschuldet sich nicht. Finanzielle Bildung spielt im deutschen Bildungssystem leider eine sehr untergeordnete bis gar keine Rolle. Also viele Menschen verlassen sich dort immer auf die Schule und die Ausbildung, ohne jemals wirklich gelernt zu haben, wie zum Beispiel langfristiger Vermögensaufbau überhaupt funktioniert. Viele wissen nicht, was die Angaben auf der Gehaltsabrechnung beispielsweise aussagen. Okay. Viele kennen die Versicherungsgrenzen nicht, denn auch Topverdiener haben das Rentenproblem. Die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung liegt aktuell bei monatlich 8.450 Euro brutto. Hört sich erstmal super an, bedeutet aber, bis zu diesem Betrag werden Beiträge von diesem hohen Einkommen in entsprechender Höhe in die Rentenkasse eingezahlt. Wenn man aber einen höheren Verdienst hat, bleibt dieser wiederum unberührt. Das heißt, wenn ich dann auch Mandanten habe, die wirklich Gutverdiener sind mit 10, 12, 15.000 Euro im Monat, denen ist gar nicht klar, dass ab einer gewissen Grenze ein Cut gemacht wird, dass gar nicht mehr in die gesetzliche Rentenkasse von ihnen eingezahlt wird, dass dadurch eine noch viel größere Lücke zum eigentlichen Lebensstandard entsteht. Begriffe wie zum Beispiel Zinseszins, Inflation oder langfristiges Investieren sind für viele total abstrakt, obwohl sie wirklich entscheidend für Altersvorsorge oder Investment sind. Und natürlich gibt es auch immer diese wertvollen Tipps, wir kennen es aus dem Beratungsalltag, aus der Familie oder der Nachbarschaft, mit Produkten, die unter Umständen seit vielen Jahrzehnten aus der Mode sind oder renditetechnisch keinen Sinn ergeben, aber früher halt mehr oder weniger funktioniert haben, was einfach daran liegt, dass man zu anderen Zeiten gelebt hat und beispielsweise die garantierten Zinsen, die es vor 20, 25 Jahren gab, deutlich höher in solchen Produkten waren und die Deutschen hatten wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge, sowieso immer noch sehr, sehr sicherheitsorientiert sind. Und wenn man auch in die Medienberichte guckt, sieht man auch, dass das größte Sparvermögen in Deutschland bis heute eigentlich auch Sparbüchern liegt, auf irgendwelchen Boni-Sparen, Bausparverträgen, also alles, was im Grunde keine Zinsen gibt, aber laut Aussage der Berater etc. relativ sicher ist. Und ich sage dazu immer, sicher sind sie auf jeden Fall, dass es an Wert verliert, weil allein wenn man die Inflation halt mit reinrechnet, ist das Geld einfach weniger wert, wenn kein Gegenwert entsteht. Und das sind halt alles so Faktoren, was das Thema Finanzbildung angeht, wo Deutschland sehr viel Nachholbedarf hat. Du hattest recht, es ändert sich mittlerweile was, das merke ich an jüngeren Mandanten. Aber es sind noch sehr viele falsche Informationen unterwegs oder es wird falsch hineininterpretiert oder wie man es so schön kennt. Es werden oft bei vielen Produkten nur die Vorteile genannt, ohne mal über Nachteile nachzudenken, ohne die zu erwähnen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich kann viele Leute verstehen, die sagen, ach komm, ich versuche das alles einfach mal selber zu machen. Aber im Endeffekt kannst du versuchen, dir das alles anzulesen. Ich würde eigentlich immer den sicheren Weg gehen und wirklich zu einem Experten zu gehen, der natürlich auch sein Know-how der letzten 10, 15, 20, 30 Jahre mitnimmt. Und wenn man sein Netzwerk nochmal hinzurechnet, kommen alleine wir wahrscheinlich schon auf Erfahrungswerte zusammengerechnet von 150, 200 Jahren, was Altersvorsorge und Investment angeht. Und das kann eine einzelne Person in dem Sinne gar nicht aufholen, ist zumindest meine Meinung dazu.
Ja, also wie gesagt, man merkt halt, dass sich die Jüngeren mehr mit der Thematik beschäftigen und auch die Älteren neugieriger werden durch natürlich heutzutage, ja, die sozialen Medien, durch Podcasts und. Allerdings, genau, ist die Schlussfolgerung daraus oft manchmal ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Es geht jetzt nur noch um günstig und maximale Rendite. Und das sieht man ja auch, dass gerade Kryptowährungen ganz vorne liegen. Dann kommen diese ganzen, naja, Wettgeschichten, ich sag mal, sowohl bei Aktien im Penny-Stock-Bereich, wie aber auch diese ganzen, ich sag mal, Sportwetten, Ereigniswetten und ähnliches, die die höchsten Zuwachsraten haben. Und ja, das ist dann schon immer, ja, schön zu sehen, dass man sich informiert, nur die Schlussfolgerungen raus sind nicht immer die passendsten. Zumindest kommt es da auch auf den gesunden Mix an. Was man ja auch merkt, was du sagst mit dem Verschulden, ich sag mal so, eines der Hauptmerkmale der heutigen Gesellschaft, weil die Zahlen mega sind und das sieht man auch an den Kursen der entsprechenden Anbieter, ist ja auch dieses Buy Now, Pay Later, wo man sich halt über kleine Beiträge, Handy, Kühlschrank, sonstiges natürlich schon so gewisse Verschuldungen reinholt, die man dann sagt, die zahle ich später ab. Und wenn das natürlich auf einen Arbeitsmarkt vielleicht zukünftig trifft, wo auch, naja, Akademiker sich wieder Gedanken machen müssen um ihre Jobperspektive, ja, dann passt das natürlich nicht gut zueinander. Von daher können wir da sicherlich noch einiges gebrauchen im Bereich der Finanzbildung. Ja, aber wir schweifen ab. Ich sehe gerade, wir sind auch schon ziemlich lange in der Zeit. Dann lass uns nochmal vielleicht ein kurzes Fazit zu dem Punkt ziehen. Dann habe ich noch zwei, drei andere Fragen und dann kommen wir vielleicht auch zum Ende. Was glaubst du denn, woran das halt überhaupt liegt? Also diese Mischung und das Fazit dann daraus zu ziehen, nichts zu machen.
Ja, also ich denke, dass es halt auch viele psychologische Faktoren sind, beziehungsweise der Mensch, die menschliche Psychologie damit zu tun hat. Also Menschen bevorzugen halt in der Regel kurzfristige Vorteile gegenüber langfristigen Zielen. Wenn ich heute Geld spare, verzichte ich auf Konsum, das ist Fakt. Der Nutzen, also die finanzielle Sicherheit im Alter, liegt vielleicht erst in 30 oder 40 oder 50 Jahren. Das führt halt dazu, dass viele Menschen sagen, darum kümmere ich mich später. Und dieses später verschiebt sich dann oft über viele, viele Jahre. Den Grundsatz, den ich sehr, sehr häufig dann auch meiner Beratung höre, ich möchte lieber heute leben und später wird dann schon das Ganze irgendwie klappen. So, das wird sich dann schon zeigen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so das grundlegende Fazit, dass Konsum allem anderen vorgezogen wird. Ist aber schwierig, weil jetzt konsumieren heißt irgendwann in einer gewissen Art und Weise, dass später konsumieren nicht mehr möglich sein wird.
Ja, das ist so. Na gut, wie gesagt, schreiten wir voran. Wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gehört. Vielleicht ganz kurz da nochmal kurz einhakend, damit wir mit der Begrifflichkeit dann auch einmal aufräumen. Was ist mit dem Zinseszinseffekt und warum lieber schon mit 20 anfangen als erst mit 30?
Ja, der entscheidende Faktor ist halt der sogenannte Zinseszinseffekt. Wenn man früh anfängt zu sparen oder zu investieren, arbeitet das Kapital über viele Jahrzehnte und die Zinsen entsprechend halt auch für dich. Selbst mit kleinen Beträgen können dadurch langfristig ein großes Vermögen aufgebaut werden und diese sind ja im Laufe der Zeit ja auch anpassbar, beispielsweise an Gehaltssteigerung. Wenn ich jetzt mal den in Anführungsstrichen normalen beruflichen Lebensweg gehe, dann gehe ich aus der Schule und mache beispielsweise eine Ausbildung oder nach dem Studium habe ich den Job-Einstiegs oder verdiene ich noch nicht so viel, aber spätestens da kann ich halt schon mal anfangen, einen Teil meines Gehaltes zu investieren, für die Altersvorsorge zurückzulegen. Und dann zieht sich das durchs Berufsleben, dass du, wenn alles gut läuft, halt entsprechende Gehaltssteigerungen bekommst. Und auch dann sollte in dem Konzept schon erarbeitet sein, dass entsprechend Gelder dann wieder mehr zurückgelegt werden, weil natürlich auch der eigene Lebensstandard steigt. Ganz wichtiger Faktor neben dem Zinseszinseffekt, das rate ich zumindest immer meinen Mandanten, wenn man einen gewissen Lebensstil erreicht hat für sich, dann sollte man bei der Ausgabenseite auch bei steigendem Einkommen darauf achten, dass die fixen Ausgaben einfach relativ identisch bleiben. Das heißt, nicht nur, weil ich mehr verdiene oder deutlich mehr verdiene, dass auch meine Ausgaben deutlich mehr ansteigen sollen für den Konsum, sondern dass sie sich sozusagen dann auf einem Level befinden, das dann nicht mehr größer ansteigt. So sollte man dann seine Ziele finanziell auch erreichen können. Und ich denke, dass die Punkte Wissen und auch Zeit die wichtigsten Vorteile sind, was das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau angehen. Und das ist eigentlich so mein finales Fazit zu diesem Thema.
Ja, genau. Also man könnte ja auch bei diesem Einkommensanstieg, gibt es ja auch immer diese Weisheit, naja gut, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, die Hälfte für Konsum, die andere Hälfte spare ich, dann habe ich immer noch 50% der Erhöhung mehr zum Leben und kann es mir gut gehen lassen und baue gleichzeitig Vermögen auf. Und Zinseszinseffekt meint natürlich hier bei uns, bei dir auch Niedrigkurseffekt, so würde ich es mal vielleicht nennen, weil wir ja zum Beispiel im Investmentbereich, im Fondsbereich ja gar keinen klassischen Zinseszinseffekt haben, weil es ja gar keine Zinsen gibt. Aber im Prinzip ist ähnlich ist, dass wenn ich langlaufende Anlageprodukte in dem Bereich habe, ich in jungen Jahren natürlich günstig einsteige und für mein weniges Geld trotzdem mehr Anteile bekomme als später und das natürlich eben diesen Kurssteigerungseffekt zeigt. Ja, von daher ganz cool an der Stelle. Dennis, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind deutlich über dem, was wir uns so vornehmen, würde ich so langsam jetzt zum Ende kommen. Ich schiebe vielleicht nochmal einen Punkt rein, den wir jetzt außen vor gelassen haben. Wir reden ja von gesetzlicher Rente, von den drei Schichten der Altersvorsorge. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt da noch so die Berufsgruppe, ja, der Selbstständigen, ja, die erstmal außerhalb dieses Systems laufen, die von all oder von vielem von dem, was wir besprochen haben, ja gar nicht profitieren, die natürlich sich noch viel, viel mehr Gedanken, gerade als, ich sag mal, Kleinstselbstständiger Gedanken machen müssen oder Solo-Selbstständiger. Da gehen wir jetzt heute nicht mehr drauf ein, würde ich sagen. Aber dass man das zumindest auch mal gehört hat. Es gibt natürlich auch noch die andere Seite der Beamten, die etwas besser gestellt sind. Dazu macht aber ja Dominik auch ein paar Folgen. Das ergänzt sich dann wahrscheinlich. Nur, dass jeder Selbstständige, der jetzt vielleicht zugehört hat, für sich auch nochmal mitnimmt. Er ist nochmal ganz speziell in dieser Situation betroffen und muss sich Gedanken machen, weil natürlich viele Basiseffekte, die vielleicht der Angestellte bekommt, gar nicht für ihn greifen. Gut, ja Dennis, dann abschließend vielleicht, ich sag mal, wenn du jetzt noch so eine Kernbotschaft unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben möchtest, ja, was würdest du jetzt irgendwie sagen, nehmt euch das zu Herzen und mit?
Ich denke, es wird sich herauskristallisiert haben, dass Altersvorsorge kein Thema für später ist, sondern wer früh anfängt, sei es mit kleineren Beiträgen, hat einen enormen Vorteil. Und je früher man sich mit seinen Finanzen und seiner Altersvorsorge beschäftigt, desto entspannter wird die Situation dann auch im Alter. Einmal ein Finanzkonzept aufstellen, paar Stellschrauben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte bearbeiten und eigentlich kann man dann relativ entspannt ins Alter gehen und dann auch wirklich, und das ist mir immer wichtig zu sagen, halt in Würde altern.
Ja, sehr schön. Ich glaube gerade, das ist die Phase, wo man sich nicht mehr da neu orientieren und einschränken möchte, wenn es einem bis dahin gut ging und dann auf einmal so ein harter Cut käme, das wäre natürlich ja gar nicht schön. Dennis, ich würde sagen, ja, dir danke für das Gespräch, die Einblicke. Ich wünsche dir eine sonnige Woche und ja, freue mich mal, wenn wir weiter tiefer in dieses Thema Altersvorsorge nochmal irgendwann zusammen einsteigen.
Das werden wir machen. Ich danke dir, wünsche euch auch und dir gesunde und eine schöne, angenehme, sonnige Woche. Wir hören uns.
Mach's gut, ciao. Und euch da draußen auch ciao. Das war's mit dieser Folge von unserem Visora-Podcast. Ich hoffe, wie immer, oder wir hoffen wie immer, dass sie euch irgendwie gefallen hat, ihr einen Mehrwert für euch rausziehen konnte, auch wenn sie jetzt vielleicht etwas lang geworden ist. Aber eben auch ein wichtiges Thema, das man eben nicht auf die lange Bank schieben sollte. Ja, lasst uns doch gerne im Podcast-Player eurer Wahl ja ein paar Sterne da, ein paar mehr, am besten 5. Teilt die Folge, macht ein bisschen Werbung für den Podcast, da geht immer noch mehr. Ich weiß, das klingt immer nervig und in allen anderen Podcasts geht es auch darum. Aber es ist natürlich für eine gewisse Reichweite, Sichtbarkeit total wichtig und vor allen Dingen, damit es auch ein paar weitere Leute erreicht. Ja, ich würde sagen, wie wir schon gerade gehört haben, sonnige Woche. Macht's gut. Wenn jemand an irgendeiner Stelle Fragen hat, irgendeine Zusatzinformation braucht, irgendwelche Quellen zu den Statistiken, fragt gerne an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher und klug informiert.
Das war's für diese Folge vom Visora Podcast. Werte hören, Werte sichern. Möchtet ihr mehr zu diesem Thema oder andere Themen erfahren? Dann schaut auf unsere Website, auf unsere Social-Media-Kanäle, schreibt uns eine E-Mail, bucht euch einen kostenlosen Ersttermin oder sprecht direkt mit eurem persönlichen Berater. Alle Infos zur Folge und weitere Details zu uns findet ihr in den Shownotes sowie in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Familie, Freunden und Kollegen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Bleibt gesund und verschwendet weder euer Geld noch eure kostbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!